Ich finde, Führung heißt für mich, Menschen am Ende zu begleiten, sie gerade auch mit ihnen, wenn sie das möchten, einen Entwicklungspfad zu erarbeiten und gemeinsam immer wieder zu schauen, wie kann ich diesen Entwicklungspfad gemeinsam voranbringen, wo stehen wir hier gerade, und am Ende auch Raum zu geben, Verantwortung wirklich eigenständig zu übernehmen und das aber in einem Fordern und Fördern. Also ich glaube, man kann nie, also ich glaube, den Weg, den ich gegangen bin, der war sehr hart. Also dieses von 0 auf 100. Und das, glaube ich, würde ich meinem eigenen Mitarbeiter so nicht zumuten wollen, sondern würde eben immer Verantwortung in kleinen Häppchen abgeben und immer wieder gucken, funktioniert das gut, kriege ich das gut hin, fühle ich mich damit wohl und dann den nächsten Schritt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Nicolas Vogt und heute habe ich wieder einen spannenden Gast eingeladen. Eileen Billerbeck ist 29 Jahre alt und Geschäftsführerin der Billerbeck GmbH in Hannover. Und sie ist bereits die vierte Generation in der Familie des Traditionsbetriebs, der jetzt seit 100 Jahren bereits in der Versicherungsvermittlung tätig ist. Da wirken unsere 54 Jahre in der BBV-Gruppe schon fast welpenhaft dagegen. Eileen leitet den Betrieb nun seit 4 Jahren als Geschäftsführerin und sie bezeichnet sich selbst als Impulsgeberin für moderne Führung. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Und deshalb erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, liebe Eileen.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr für die Einladung.
Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir springen am besten auch gleich mal rein, weil was mich interessiert, ich komme ja auch aus einem Familienbetrieb. Wie war das denn bei dir? War bei dir schon in der Wiege klar, dass du einmal in den Betrieb einsteigen wirst? Oder hattest du auch erstmal andere berufliche Pläne?
Ich glaube, wie fast jedem in der Versicherungsbranche hat man als Kind nicht gleich davon geträumt, Versicherungsmaklerin zu werden. Oft, wenn ich Leute in der Branche kennenlerne, sagt eigentlich niemand, ich wollte immer in die Versicherungsbranche. Ich hatte ganz wilde Berufsideen von der Modedesignerin über Sportmanagement, also ganz andere Ideen, fand aber auch immer schon das Wirtschaftliche sehr interessant und habe deswegen erstmal ganz klassisch nach dem Abitur Betriebswirtschaftslehre studiert. Und mein Vater hat immer zu mir gesagt, Eileen, ich möchte, dass du dir einmal unseren Betrieb anguckst. Also, dass du die Chance gibst, das einmal kennenzulernen. Und so bin ich dann nach dem betriebswirtschaftlichen Studium in Berlin für ein halbes Jahr zurück nach Hannover gekommen und habe wirklich ein halbes Jahr Vollzeit mitgearbeitet, habe alles mal kennengelernt und habe dann am Ende auch gesagt, ja, das ist etwas, was mich interessiert. Vor allem dieses unternehmerische Denken, die Leitung eines Unternehmens und auch die Begleitung unserer Unternehmenskunden fand ich wirklich sehr spannend. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir das vorstellen und habe noch meinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und bin dann vor 5 Jahren eingestiegen.
Das heißt, du gehörst auch zu einer der wenigen Studenten, die BWL bewusst studiert haben, weil sie BWL studieren wollten und nicht, weil sie nicht wussten, was sie sonst machen sollen. Das ist immer so das Image des Studiengangs. Mir ging es auch ganz, ich habe auch BWL studiert, ganz bewusst. Ja. Aber viele sagen, ja, dann wusste ich nicht, was ich machen soll, dann habe ich mal BWL studiert. Aber das klingt bei dir sehr viel zielgerichteter. Ja. Und hast du denn als Kind auch Einblick in den Betrieb gehabt? Also warst du vor Ort, hat man dich in den Büroräumen angetroffen oder war das dann erst nach des Studiums, als dein Vater sagte, schau es dir wenigstens mal an?
Also klar hat man mal so einen Ferienjob, das war so Richtung Abiturzeit, habe ich auf jeden Fall auch zwischen Abi und Studium mal so ein paar Verträge angelegt, eingepflegt, so einfache Datenarbeit. Und sicherlich war ich natürlich auch als Kind auf so Firmenveranstaltungen anzutreffen oder auch mal bei einer Weihnachtsfeier mit dabei. Ich glaube, was für mich ganz gut war, dass so dieser Cut war, weil ich tatsächlich auch 6 Jahre dann in Berlin gelebt habe, dort studiert habe. Und das für mich so ein positiver Cut war, den ich dann doch irgendwo zu der Firma habe, in der ich dann erwachsen geworden bin und dann sozusagen als Erwachsene zurückkam. So ein bisschen kann man das so beschreiben.
Für mich war es damals in der Zeit noch, zumindest bei mir war auch alles noch mit Papier und Durchschlag und Anträgen. Ich fand das unheimlich langweilig tatsächlich als Kind. Mich hat da gar nichts gereizt, deshalb war ich auch aus meinem anderen Weg unterwegs. Wie war das für dich, als du dann dir den Betrieb angeschaut hast? Was war das, was dich an einem Versicherungsmakler dann tatsächlich damals gereizt hat? Weißt du das noch?
Also wir sind ja im Bereich B2B tätig. Mhm. Das heißt, wir haben kleine Familienunternehmen aus dem Handwerksbereich bis hin zu Großkonzernen, die wir betreuen im gesamten Versicherungsmanagement. Und ich sehe das immer mit der Brille des, also eigentlich eines Unternehmensberaters. Wir gehen in die Unternehmen, wir bekommen sehr tiefe Einblicke in die Zahlen, in die Umsätze. Und am Ende, um einen Betrieb richtig versichern zu können, muss ich deren Geschäftsmodell auch verstehen können, um beispielsweise eine Betriebsunterbrechung richtig einschätzen zu können. Und das fand ich total faszinierend, dass ich bei einem Garten- und Landschaftsbauer mit 100 Mitarbeitern sitze und sein Geschäftsmodell verstehe und dann auf der nächsten Woche wieder bei einem Immobilienunternehmen und darauf dann plötzlich bei einem produzierenden Unternehmen für die Automobilindustrie. Und dass man so unterschiedliche Einblicke bekommt, das fand ich wahnsinnig spannend und dort eben auf Augenhöhe auch die Kunden berät und die abwechslungsreich halt, die man einfach hat, wenn man in der Geschäftsführung tätig ist, weil man, also ich war nie so ein Spezialist, ich war immer ein Generalist und das kann ich halt in der Geschäftsführung sehr gut ausüben, weil ich ja über Finanzen, Marketing, Rechnungswesen bis hin dann eben auch zum Vertrieb alle möglichen Schnittstellen habe und es dadurch auf jeden Fall nie langweilig wird.
Ist auf jeden Fall für einen BWL-Studenten ein Traum, ne? So viele Einblicke dann in Firmen zu bekommen, wirklich in der Praxis und auch tatsächlich ja Einfluss zu haben durch die Risiko, durch das Risikomanagement. Wie war das denn für dich damals der Gedanke, wenn ich jetzt in den Familienbetrieb einsteige und dann mittelfristig ja mit meinem Vater zusammen in der Geschäftsführung bin? War das für dich was, wo du Respekt vor hattest oder wo du gesagt hast, das ist ja noch besser, als wenn ich in einem fremden Unternehmen einsteige? Also hat dich das eher motiviert noch zusätzlich oder war das so eine Hürde, erstmal zu überlegen, schaffen wir das als Familie?
Es war, also ich glaube, wenn man vor allem so jung ist, ich war ja 24 und man dann ins Familienunternehmen einsteigt, dann ist das, hat man davor auf jeden Fall Respekt, ja. Und ich glaube, das, wovor man natürlich am meisten Respekt hat, ist, kann man so ein Unternehmen leiten, wird man akzeptiert, auch natürlich von den Kunden vor allem, wenn man so jung ist. Und man muss ja auch sagen, das Unternehmen war sehr, sehr geprägt und sehr abhängig von meinem Vater, weil er eine sehr starke Persönlichkeit hat, die eben auch viel Präsenz ausstrahlt. Und da ist die Frage, kann man in diese großen Fußstapfen treten? Und wird man überhaupt akzeptiert, ihn abzulösen, ne, wenn alle Blicke eigentlich auf ihm sind? Mhm. Und ich glaube, das ist auch mit seiner Mithilfe, dadurch, dass er da auch bewusst zurückgetreten ist, hat das sehr gut funktioniert. Aber das weiß man ja am Anfang nicht. Und ich glaube, da hatte ich schon viel Respekt vor, natürlich.
Aber du hast es gewagt. Und wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Oder hast du dich bewusst darauf vorbereitet? Oder habt ihr das einfach mal geschaut, wie sich's entwickelt? Ich stelle mir das ja auch herausfordernd vor, wenn du als Kind schon im Betrieb sichtbar warst, immer mal wieder, und jetzt kommst du zu den gleichen Mitarbeitern als erwachsene Frau und bist dann auch noch deren Führungskraft. Wie bist du da vorgegangen, damit da die Akzeptanz dann da ist bei den Mitarbeitern oder ihr beide?
Also ich habe bewusst eben einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht. Ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert und fand es aber spannend, gerade wenn man weiß, man geht als sehr junge Person in eine Führung, sich da nochmal mit den Themen Führung, Teamentwicklung, Coaching, aber auch psychologischen Grundlagen einfach zu beschäftigen. Das habe ich schon mal bewusst gemacht und dann bin ich natürlich ins Unternehmen gekommen als absoluter Fachlaie. Also ich hatte ja keine Ahnung von Versicherung. Das heißt, ich habe dann erst mal im ersten Jahr wirklich ganz, ganz viele Schulungen gemacht. Ich war bei den Versicherungsfonds in Leipzig bei der Sommerakademie. Das geht eine Woche, ist das so ein Sommercamp in Anführungsstrichen. Ich war bei der Deutschen Maklerakademie, habe ich ganz viele Expertenseminare gemacht, immer über 40 Stunden, immer verschiedene Sparten durch. Und ich habe im ersten Jahr vor allem auch wirklich versucht, jeden Kunden mitzubesuchen, der irgendwie besucht wurde, um zum einen die Kunden kennenzulernen, aber natürlich auch aus den Beratungsgesprächen super viel Fachwissen aufzubauen. Und das war so das, was ich so im ersten Jahr eigentlich gemacht habe. Und dann habe ich versucht, relativ schnell Erfolge irgendwie zu erzielen und meinen Mehrwert zu beweisen. Wir haben bei uns in der Firma nur Kundenbetreuung. Also wir haben keine Vertriebler, sondern wir haben eben Gewerbekundenbetreuer, die ihre Kunden betreuen. Aber wir haben niemanden, der außer meinem Vater und eben dann mir auch Vertrieb macht, beziehungsweise Netzwerke pflegt und aufbaut. Und dadurch war mein Fokus relativ schnell auch eben mein eigenes Netzwerk in Hannover aufzubauen, in Unternehmernetzwerken, in der IHK oder über Rotary oder unterschiedliche Vereinigungen. Und das hat relativ gut funktioniert und dadurch konnte ich eben auch die ersten Neukunden gewinnen, was eben, wie gesagt, sonst nur mein Vater macht. Und das war dann auch gleich so, man hat bewiesen, dass man etwas an den Tisch bringt, was eben aktuell nicht vorhanden ist, wenn mein Vater eben das Unternehmen verlässt. Und ich glaube, das war schon ganz hilfreich für mich, erste Erfolge zu präsentieren. Natürlich auch in Projekten. Also ich habe sämtlichen Außenauftritt neu gestaltet. Und auch da bis heute kriegen wir viele Anfragen über unsere Website, weil die anscheinend sehr gut, obwohl sie nicht mal SEO-optimiert ist. Irgendwie funktioniert die super gut. Also das ist bis heute, kriegen wir, obwohl sie jetzt 5 Jahre alt ist und dringend mal überarbeitet werden muss, kriegen wir da sehr viele Anfragen tatsächlich zu.
Und wer sie anschauen will, billerbeck24.de.
Ja, und das waren so Themen, die ich eben versucht habe, meine eigene Note reinzubringen und trotzdem erstmal anzufangen und kennenzulernen. Also zudem habe ich mich auch bei den Mitarbeitern einfach an den Schreibtisch natürlich gesetzt, erstmal überhaupt verstehen gelernt, was die machen, wie so die Vorgaben sind und wie so deren Arbeitsalltag aussieht und auch erstmal einfach viel zugehört am Ende.
Also viel Theorie gesammelt, viel Praxis beobachtet und kennengelernt. Aber ihr habt nicht den Weg gewählt, dass du jetzt von der Pike auf sozusagen das Geschäft lernst, als Fachkraft erst, um dann ins Management und in die Führung zu gehen, sondern so hast du dich auch im Studium vorbereitet und mit den weiteren Qualifikationen dann direkt in die Führungsrolle als Geschäftsführerin einzusteigen. Finde ich einen spannenden Ansatz, aber ja, sehr erfolgreich in eurem Fall, so wie es den Anschein macht. Was zeichnet für dich denn eine gute Führungskraft aus?
Also ich finde, Führung heißt für mich, Menschen am Ende zu begleiten, sie gerade auch mit ihnen, wenn sie das möchten, einen Entwicklungspfad zu erarbeiten und gemeinsam immer wieder zu schauen, wie kann ich diesen Entwicklungspfad gemeinsam voranbringen, wo stehen wir hier gerade? Und am Ende auch Raum zu geben, Verantwortung wirklich eigenständig zu übernehmen und das aber in einem Fordern und Fördern. Also ich glaube, man kann nie, also ich glaube, den Weg, den ich gegangen bin, der war sehr hart. Also dieses von 0 auf 100. Und das, glaube ich, würde ich meinem eigenen Mitarbeiter so nicht zumuten wollen, sondern würde eben immer Verantwortung in kleinen Häppchen abgeben und immer wieder gucken, funktioniert das gut? Kriege ich das gut hin? Fühle ich mich damit wohl? Und dann den nächsten Schritt, also kleine Schritte zu gehen. Und dabei eben in kritischen Situationen, wenn beispielsweise Überforderung da ist oder zu viel Arbeit auch, dann eben zu intervenieren und gegebenenfalls dann eben auch einzugreifen und zu fragen, was brauchst du jetzt? Wie können wir es vielleicht im Team umzuverteilen? Und es gibt tatsächlich, meine Mitarbeiter haben mir mal zu meinem 3-jährigen Jubiläum, es steht immer auf meinem Schreibtisch, eine Definition geschenkt, die finde ich sehr schön, wo sie mich als Chefin definiert haben. Eine Chefin vereint Stärke und Herz, sie lenkt mit Klugheit und Einfühlungsvermögen, schafft Vertrauen und ermutigt jedem einzelnen Team, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Chefin sein ist mehr als nur eine Position, es bedeutet Vorbild sein, sich für sein Team einzusetzen und mit Liebe und Engagement den Weg zum Erfolg zu ebnen. Synonym Wegweiserin und Visionärin. Und das, finde ich, fasst es eigentlich ganz gut zusammen, wie ich Führung sozusagen definiere. Das,
ja, so die, finde ich, haben Sie sehr schön getroffen. Ja, voll schön. Schön ausformuliert. So die dienende Führung. Nicht so der patriarchische Stil, sondern was brauchst du? Wo kann ich unterstützen? Glaubst du, es half dir, in die dienende Führung gleich so richtig zu kommen, dass du nie in der Fachkraftrolle warst? Weil ich beobachte, wenn jetzt Makler den klassischen Weg gehen, sich selber ein Unternehmen aufbauen, dann sind sie erstmal alleine, sind sie selbstständig, irgendwann holen sie sich vielleicht eine Assistenz dazu und dann haben sie ja vorher immer Aufgaben selber gemacht, die sie jetzt an den Mitarbeiter übertragen. Und dann ist es immer das Thema des Abgebens, ne? Und ich kann es doch besser und so weiter. Und in der Situation warst du ja nie. weil die Fachkräfte waren ja bereits da und haben das übernommen. Trotzdem, was würdest du Kollegen, die in solchen Situationen sind, sie überlegen, wenn ich jetzt mir einen Mitarbeiter hole, wie übergebe ich die Aufgabe, wie lerne ich wirklich loszulassen, den Mitarbeiter auch mal den Fehler selber machen zu lassen. Hast du da Tipps, die du da weitergeben kannst aus deiner Erfahrung, was dann dazu führt, dass man in diese dienende Führung gelangt?
Naja, vielleicht ist das auch so ein bisschen so, muss man kleinere Schritte machen. Man muss vielleicht Verantwortung nach und nach abgeben. Also wie gesagt, ich war ja nicht in der Situation, obwohl ich das ja auch bei mir habe. Also auch ich gebe mittlerweile ja Verantwortung mehr und mehr an Mitarbeiter von meinen ursprünglichen Aufgaben ab. Mhm. Und auch da merke ich manchmal so, boah, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Also das ist einfach so. Und ich glaube, da hilft es aber, erstmal braucht man ein Grundvertrauen, finde ich. Also ich finde, man kann nicht einem neuen Mitarbeiter direkt eine Aufgabe übergeben, die für einen persönlich totale Relevanz hat, ohne dass man vorher mal das Vertrauen aufgebaut hat. Also es kommt ja mal drauf an, was für Aufgaben sind das. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, total hilfreich, erstmal Vertrauen aufzubauen und das vielleicht, indem man immer kleinere Schritte, ich gebe die Aufgabe ab, gucke mal, dann setzen wir uns wieder zusammen, wie hat das funktioniert, und nach kriegt man dann das Vertrauen, wenn das eben funktioniert. Und kann dann so gegebenenfalls nach und nach loslassen.
Wie wichtig ist für dich da, dass die soziale Sicherheit, also die psychologische Sicherheit für den Mitarbeiter, dass er sich erstmal willkommen und wertgeschätzt fühlt, bevor es dann an die Übergabe der fachlichen Themen geht?
Ja, das ist natürlich super wichtig. Gerade du meinst jetzt in Bezug auf, wenn jemand neu in ein Team kommt oder neu in ein Unternehmen. Ja. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich bei uns habe versucht, in Anführungsstrichen etwas zu professionalisieren, dass wir an Einarbeitung sehr strukturiert gehen. Wir haben zum Beispiel immer, wenn jemand Neues ankommt, wird sein Tisch gedeckt, also richtig mit herzlich willkommen, gelanden, kleinen Geschenken. Wir haben so Billerbeck-Merch, also wir haben Mütze, Schirm, Hoodies und so weiter. Und das wird dann immer auf dem Tisch schon verteilt. Hoodie ist immer schwierig, das muss man dann noch auswählen, aber und hat dann ein paar Süßigkeiten. Alles ist perfekt vorbereitet, weil ich finde nichts schlimmer, wenn man kommt und dann funktioniert der Arbeitslaptop nicht oder wurde noch nicht mal bestellt. Ja. Und dann haben wir immer einen Begrüßungslunch. Also wir machen dann immer einen Teamlunch am ersten Tag, wo jemand Neues anfängt, wo ich dann darauf achte, dass jeder vielleicht mal was Persönliches erzählt oder wir uns gegenseitig vorstellen oder dass man einfach schon mal so ein Gefühl bekommt. Und dann gibt es eben einen Einarbeitungsplan, wo eben draufsteht, welche Themen der Mitarbeiter in den nächsten 2-3 Monaten wirklich einmal alle sehen sollte. Und das wird aber gerade in den ersten 4 Wochen dann aufgeteilt. Also jeder im Team muss sich daran beteiligen, dass er etwas von dieser Liste erklärt. Und dadurch lernt man
auch zu jedem Mal Kontakt.
Genau, dadurch lernt man nämlich jeden kennen und lernt auf die. Also es gibt natürlich eine standardisierte Arbeitsweise, aber jeder hat einen anderen, doch andere Glaubenssätze, jeder hat andere Präferenzen und die mal unterschiedlich kennenzulernen, finde ich total wichtig. Und so lernt dann eigentlich jeder jedem im Team schon mal besser kennen. Man kriegt so ein bisschen Gefühl dafür, was der so auch macht, weil manchmal sind das ja auch vielleicht die Mitarbeiterin selbst, die vielleicht die betriebliche Altersvorsorge macht, wo der Gewerbekundenbetreuer gar nichts mit zu tun hat in seinem Arbeitsalltag. Aber er lernt mal ihren Arbeitsalltag kennen, um sie natürlich auch besser einschätzen zu können. Vielleicht wieso sie jetzt gerade gestresst ist, weil das irgendwie für sie eine Hochsaison ist und kann das einfach besser nachvollziehen und das finde ich, und dann eben auch regelmäßige Feedbackgespräche nach dem ersten Tag, nach der ersten Woche, nach 2 Wochen, nach einem Monat und immer wieder, finde ich, sind wichtige Themen, um einfach auch in so einem Unternehmen anzukommen und halt einfach ein Klima zu schaffen, wo man sich traut, auch Fragen zu stellen. Das ist etwas, wo ich immer zurückgespiegelt bekomme, dass man keine Angst hat, egal wen auch noch zweimal zu fragen. Ne? Das ist, finde ich, super wichtig, wenn man neu im Team ist. Und dann, genau, kann man irgendwann, wenn da jemand eingearbeitet ist, das dauert bei uns aber tatsächlich relativ lange, weil es halt sehr tiefes Fachwissen erfordert, dann kann man langsam anfangen und muss dann auch immer wieder Feedback geben. Ich glaube, was ein großer Fehler ist, wenn man alles alleine gemacht hat, manchmal denkt man vielleicht, das ist selbstverständlich für mich und erklärt die Aufgabe gar nicht richtig. Und ich glaube, man muss auch, wenn es gerade auch um persönliche Assistenz oder geht, dann muss man erstmal seinen Qualitätsanspruch und das, was der eigene Anspruch ist, sehr transparent herüberbringen. Nur das weiß man teilweise gar nicht mehr. Für einen ist es ja selbstverständlich. Das heißt, der Assistent oder die Schadenbearbeitung, und die wird Fehler machen, wenn ich vorher alles alleine gemacht habe, weil ich werde ihr gar nicht alle wesentlichen Informationen geben, weil für mich ist das selbstverständlich. Und ich glaube, deswegen müssen diese Fehler passieren und man muss dann als Führungskraft lernen, was sind eigentlich meine Mindeststandards, die ich erwarte und wie kann ich die jetzt kommunizieren und wie können wir dann am Anfang eben einmal die Woche und später dann in unregelmäßigen Abständen immer wieder schauen, wurden die eingehalten, wieso nicht, was ist da das Problem? Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Schwierigste, wenn man noch keine Führungskraft vorher war, diese eigenen Qualitätsstandards zu definieren.
Ja. Wie macht ihr das dauerhaft in der Praxis, dass ihr so eine offene Fehler- und Feedback-Kultur bewahrt, also nicht nur bei dem Mitarbeiter, der neu ins Unternehmen kommt, sondern dann laufend im Team? Habt ihr da bestimmte Rituale oder Vorgänge?
Also wir haben tatsächlich einmal alle 2 Wochen ein Team-Meeting, wo wirklich das gesamte Team zusammenkommt, wo wir eben auch so darüber sprechen, wie ist gerade das Arbeitsaufkommen, was hat man für besondere Vorgänge. Da geht es vor allem auch darum, dass man fachlich voneinander lernt. Also wenn man beispielsweise einen komplexen Schaden hatte, dass man den auch einfach mal präsentiert, sodass eben alle im Team davon lernen können. Und es geht auch eben darum, dass wir haben so ein Wissensnetzwerk, also jeder Mitarbeiter hat so um die 2 bis 3 Sparten, um die er sich kümmert, vornehmlich, und dann eben Neuerungen auch in diesem Teammeeting präsentiert beispielsweise. Das ist so auf Teamebene. Und das andere ist, dass man mit seiner fachlichen Führungskraft eben einmal die Woche ein Jofix hat von 30 Minuten tatsächlich, wo man einfach mal die aktuellen Vorgänge durchgeht, was hat man vielleicht auch für Termine, und da steht eben die fachliche Führungskraft dann für Rückfragen zur Verfügung und man kann jegliche Frage stellen, man kann gegebenenfalls nochmal eine E-Mail abstimmen oder wie mache ich jetzt eine komplexe Ausschreibung, wie gehe ich daran? Das ist dann eben in dieser Woche, in dem wöchentlichen Jofix sozusagen gelöst. Baut
ihr als Führungskräfte dann auch bewusst über das Fachliche hinaus Themen auf der Feedback-Ebene ein, also na, wie es den Mitarbeitern geht, was sie brauchen, um sich wohlzufühlen, also eher auf den weichen Faktoren, sage ich mal, habt ihr das fest inkludiert oder ist es so, dass der Mitarbeiter die Mitarbeiterin dann von sich aus das ansprechen müsste?
Ja, also natürlich, ich glaube, das ist bei einem Familienunternehmen, dafür haben wir tatsächlich keinen richtigen Prozess in dem Sinne, sondern es ist halt so, dass wir auch, also bei uns ist Mittagessen so ein kulturelles Thema. Als ich gekommen bin, hatten wir nur so eine kleine Teeküche, wir haben eine riesen Wohn-Essküche sozusagen ausgebaut. Und dort essen wir immer viel zusammen Mittag. Und da ist zum Beispiel so inzwischen, also ohne dass wir jetzt eine Struktur haben, ist es natürlich da so, wie, was sind deine Urlaubspläne, was machst du, was macht ihr am Wochenende? Also da gehen wir einfach so in den Austausch tatsächlich. Mhm. Und da achte auch ich drauf, dass ich mehrmals die Woche immer mit mich dazusetze und wir da einfach in den Austausch gehen. Und wir haben eine starke Präsenzkultur. Das heißt, also bei uns ist einmal die Woche Homeoffice, aber wir sind sonst eigentlich hier vor Ort tatsächlich. Montags auch immer hier vor Ort alle. Also montags ist unser Präsenztag. Ansonsten kann Homeoffice frei gewählt werden. Und es ist tatsächlich so, dass durch diese Präsenzkultur, ich finde schon, also wir sagen uns allen guten Morgen. Also man geht durch jedes Büro, sagt guten Morgen. Das ist Teil unserer Kultur. Und ich merke schon, wenn es jemandem nicht gut geht, an dem Art, wie guten Morgen gesagt wird. Also bei manchen merkt man das sehr stark, bei manchen vielleicht auch nicht so. Aber es gibt manche, wo man das einfach stark merkt. Und dann fragt man halt auch einfach dann direkt nach oder später, wenn man es ein 2er-Büro ist, vielleicht einfach später dann mal. Aber tatsächlich haben wir da keine so richtig strukturierte Art, sondern eher so im Flow.
Wir haben das auch so, ich merke das schon am Schritt, den Flur laufen, ne? Ob der hektisch ist oder entspannt. Das ist so. Was sind denn so klassische Führungsfehler, die du vielleicht beobachtet hast, vielleicht dir auch mal selber passiert sind oder du in anderen Firmen erlebt hast, wo du sagen kannst, dass wenn man das vorher weiß, dann kann man das vermeiden, das Fettnäpfchen?
Da gibt es so viele Sachen, die man falsch machen kann. Also ich glaube, es ist wirklich dieses Thema mit, wie viel kann ich abgeben und wo gebe ich vielleicht einfach auch mal Freiraum und gebe ich dann diese Kritik? Also ich glaube, das ist immer so eine Balance. Also weil viele Sachen sind ja auch sehr, also hängen ja von der eigenen persönlichen Geschmack ab. Ne? Es gibt ja kein richtig und kein falsch bei manchen Dingen. Und ich glaube, ich habe einen sehr hohen Qualitätsanspruch und auch einen Perfektionismus. Und gerade so bei Dingen, die nach außen gehen, sei es Präsentation oder sei es ein Messeauftritt oder Weihnachtsaktion, also alles, was so versandt, also nach außen optisch rausgeht, habe ich einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Und ich glaube, dass ich da manchmal mehr loslassen müsste und dann doch immer noch mal zu sehr reingehe. Das ist, glaube ich, so, das hatten wir eben schon mal. Das ist so ein Führungsfehler, den ich sicherlich oft auch mache durch meinen perfektionistischen Anspruch. Und da mehr loslassen muss noch und dann eben auch akzeptieren, wenn es natürlich nicht so ist, wie man es möchte. Ich glaube, wenn der eigene Familienname draufsteht, ist das aber auch nochmal sehr speziell, weil man sagt dann, man möchte eben auch, dass das dann die eigenen Qualitätsansprüche hat. Ansonsten glaube ich, ja?
Gleichzeitig ist es aber wahrscheinlich schon so, man darf geduldig sein, weil du selber hast ein Thema, wenn du es gemacht hast, natürlich schon routiniert gemacht und bist da sehr gut drin. Und jetzt übergibst du es einem neuen Mitarbeiter, der macht es zum ersten Mal. Trotzdem hat man so unbewusst die Haltung, das muss jetzt genau so weiterlaufen. Aber der braucht auch die Zeit, um mal die Fehler zu machen und da das Vertrauen zu haben. Wenn du sagst, Dinge, die rausgehen, fallen mir schon E-Mails ein. Wenn man dann E-Mails sieht, wie die formuliert sind und dann anfängt plötzlich die E-Mails nochmal nachzuformulieren, dann anstatt, dass man einfach mal vertraut und plötzlich feststellt, ach schau an, der Mandant versteht ja auch die andere Formulierung genauso gut und einfach mal loslässt.
Ja, ich glaube, man muss sich immer vor Augen führen, was gewinne ich auch, wenn ich dieses Vertrauen gebe? Weil auf der anderen Seite, wenn ich Aufgaben wirklich abgebe und Verantwortung, gewinne ich ja viel Zeit und Freiraum für andere Dinge. Und vielleicht ist das auch was man sich so als Führungskraft auch eben bewusst machen muss, was sozusagen auch der Win für einen selber ist, wenn man natürlich die auch vielleicht manchmal schwierige Erfahrung, das loszulassen und das auch aushalten zu müssen, was man dann auf der anderen Seite gewinnt. Was ich auch total jüngeren Führungskräften mit auf den Weg geben kann, ist eben das Thema mit sich selber sich viel auseinandersetzen und eben zu schauen, was brauche ich, vielleicht auch was stresst mich. Ich finde, der Alltag kann manchmal sehr, sehr fordernd sein. Es sind Kundenanliegen, es sind vielleicht auch Mitarbeiterfragen. Man hat viele Termine und man ist dann gefühlt eine Stunde im Büro, möchte seine E-Mails beantworten und dann kommen alle auf einen los. Das kann manchmal selber fordernd sein und ich finde, dass es gerade da wichtig ist, ausgeglichen zu sein. Damit man dann eben auch nicht gereizt reagiert. Das ist einfach so.
Danke dafür. Du nimmst mir die Frage aus dem Mund, weil ich wollte gerade genau das sagen. Führung fällt mit Selbstführung an und du sprichst es an. Wie machst du das für dich? Hast du Routinen, die dir helfen, für dich selber den Fokus zu halten und in der Klarheit und Ruhe und Präsenz zu bleiben?
Also ich würde sagen, ich bin da auch nicht perfekt. Es gibt Zeiten, also ich glaube, niemand ist perfekt. Ich mache das auch nicht immer richtig, aber grundsätzlich finde ich, sind so Basics wie regelmäßiger und vernünftiger Schlaf, gesunde Ernährung und auch Sport. Also für mich ist Sport total wichtig. Das ist total relevant. Für mich ist auch das Wochenende tatsächlich relativ wichtig. Also dass es wirklich Zeiten gibt, wo man eben auch mal runterfahren kann. Ich glaube, da muss jeder für sich seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, manchen brauchen das nicht. Manche sagen auch, ich mache lieber mal in der Woche um 14 Uhr Feierabend und arbeite dann Samstag, Sonntags. Für mich ist total wichtig, ich gebe lieber in der Woche alles und habe dann aber Samstag und Sonntag auch wirklich mal, wenn es möglich ist, Zeiten, wo ich gar nicht arbeite und einfach mal runterkommen kann. Und auch in der Woche eben wirklich abends zum Sport zu gehen, mal den Kopf komplett freizukriegen. Oder auf der anderen Seite, also ich mache zwei Sportarten, ich boxe tatsächlich. Und ich laufe und beim Laufen kann ich total gut reflektieren, also kann vielleicht wirklich den Tag nochmal Revue passieren lassen. Und das Boxen hilft mir eher komplett abzuschalten, weil wenn man da nicht völlig achtsam im Moment ist, dann ist es schlecht.
Das ist, glaube ich, eine sehr gute Übung, um sehr präsent zu sein. Und wenn du das mal regelmäßig machst, dann schaffst du es ja auch schneller wieder in die Präsenz zu kommen und dich nicht von den Gedanken irgendwo ablenken zu lassen, während du gerade eigentlich im Gespräch mit einem Mitarbeiter zum Beispiel bist. Ne?
Ja, und ansonsten tatsächlich habe ich mal versucht, bei uns in der im Team Achtsamkeitstraining einzubringen. Das hatte sich mal so entwickelt auf der Wunsch danach. Und wir hatten, ich glaube, 4-5 Monate einmal die Woche mittags eine Achtsamkeitstrainerin tatsächlich hier, die dann eine geführte Meditation mit uns gemacht hat. Es war dann irgendwie so, dass immer weniger kamen. Deswegen haben wir das irgendwann wieder eingestellt. Weil am Ende waren wir noch zu dritt und die Dame ist extra für eine Stunde gekommen. Also das hat sich dann irgendwann nicht mehr rentiert. Aber ich habe das tatsächlich weitergemacht, dass ich versuche mittags, wenn es irgendwie geht, mal 5 Minuten zu meditieren. Also ich stelle mir dann einen Timer, ich setze mich, wir haben bei uns einen Besprechungsraum mit so einem Sofa, dann mache ich die Tür zu und dann schließe ich einfach mal meine Augen und konzentriere mich ganz schlicht und einfach auf meine Atmung. Und einfach das so 5 Minuten einmal mittags versuchen, die Gedanken da abzustellen, was natürlich, je nachdem wie der Tag ist, nicht so einfach ist. Aber dieses Resetten am Mittag finde ich total hilfreich. Und ich finde es auch immer gut, einfach Reflexionsräume zu haben. Sei es eben im Urlaub, sei es beim Laufen, sei es auch mal am Wochenende, indem man so ein Achtsamkeitstagebuch führt, wo man einfach schreibt, wofür war ich diese Woche dankbar, was waren meine eigenen Erfolge. Weil als, das muss man auch so sagen, als Führungskraft, die keine Führungskraft über sich hat, wird man ja auch nicht gelobt. Also es ist ja so, das heißt auch seine eigenen Erfolge sich vielleicht mal aufzuschreiben und die zu verstehen. Und dann auch so den Ausblick auf die neue Woche. Also ich mache das ganz gerne sonntags, dann kann man halt gleich sagen, was will ich für die neue Woche machen, ne? Was ist mir da wichtig? Und dann nicht die ganze To-Do-Liste runterzuschreiben, sondern was sind so wesentliche 2 bis 5 Sachen, die ich nächste Woche machen will. Also was ist da so für mich, um den Fokus für die Woche auch richtig zu setzen.
Finde ich sehr schöne Hinweise, auch Ernährung, das sind absolute Basics. Wir sind ja eine Maschine, ne? Und wenn die Maschine die falschen Betriebsstoffe bekommt, dann funktioniert sie halt schon mal nicht. Das Thema Bewegung, Achtsamkeit, mir hilft Meditation auch unheimlich und Dankbarkeits- und Erfolgsjournal finde ich auch sehr hilfreich. Deshalb war ich gerade verwundert, dass die Mitarbeiter dann wieder ausgeblieben sind. Wahrscheinlich, weil wieder akute Themen gedrückt haben, wo sie dann...
Nee, tatsächlich haben auch einige gesagt, sie fanden den Zeitpunkt doof. Also ich kenne einige im Team, die tatsächlich auch Achtsamkeitstraining machen. Also wir haben schon einige, nur die haben gesagt, oh, ich mache das lieber abends für mich. Ich finde das mittags doof. Wir haben auch lange überlegt, welchen Zeitpunkt nehmen wir, weil bei uns fangen die Leute oft früh an, gehen dann früher, deswegen war abends doof. Morgens ist aber auch irgendwie, wir fangen ja nicht alle gleichzeitig an. Also hatte ich mal gesagt, na, dann machen wir es doch mal mittags. Aber ich glaube, es lag eher so daran, dass das einige gesagt haben, ich mache es lieber für mich, dann, wann es für mich passt und nicht so dieses vorgeschriebene Zeit. Und das finde ich auch gut, weil jeder braucht es ja zu einer anderen Zeit, braucht auch vielleicht eine andere Meditationsform. Und ich glaube schon, dass das muss ich mich bald mal erkundigen. Aber ich weiß, dass damals 3, 4 sagten, ja, das ist sowieso was ich gerne mal zu Hause auch mache. Und dass das vielleicht motiviert hat, das weiterzumachen, aber eben dann, wenn es für einen selber halt am besten passt.
Ne? Das ist ja auch schön. Und das ist ja auch wieder ein schöner Hinweis, auch solche Themen ins Unternehmen reinzubringen, dann so über einen begrenzten Zeitraum einfach mal so ein Angebot zu machen, dass die Leute es lernen können für sich, gucken können, austesten können, ist das was für mich? Und dann ja selber im Privaten dann weiterführen. Wir hatten auch mal ein Gesundheitsernährungsseminar am Wochenende. Das hat nachhaltig sehr viel geholfen. Das sind, finde ich, auch gute Sachen. Du bist ja jetzt Geschäftsführerin eines 100-jährigen Traditionsunternehmens. Du hast die Verantwortung durch das Unternehmen, ja auch für die Mitarbeiter, deren Familien. Spürst du da auch mal einen Druck, eine Belastung aus der Richtung, einfach die Größe der Verantwortung, ist ja als knapp 30-jähriger Mensch nicht gewöhnlich. Also und wie gehst du damit um? Oder ist das für dich nicht im Alltag präsent?
Also natürlich spüre ich den Druck. Also ich finde, gerade wenn es um das Thema auch am Ende Umsatzverantwortung geht, also auch zu schauen, wie sieht der Umsatz fürs nächste Jahr aus. Am Ende wollen natürlich alle auch am Ende des Jahres ihren Bonus haben. Das heißt, das Unternehmen muss wachsen, weil man möchte ja gerne, dass alle auch für ihre Arbeit vergütet werden und auch am Ende einen Bonus und man auch Erfolge feiern kann, ne, als Team. Und natürlich spüre ich da Verantwortungsdruck, definitiv. Gute Frage, wie gehe ich damit um? Also ich glaube, ich versuche einfach, da die Maßnahmen, die ich vorher gesagt habe, so gut es geht, umzusetzen, um da auch einfach mehr Leichtigkeit. Also ich meine, es hilft ja nichts, wenn ich das ganze Wochenende darüber nachdenke oder also die Frage ist ja so, wie kann ich das am besten beeinflussen und da auch am Ende immer zu versuchen, das mit dem mit Leichtigkeit zu begegnen. Mehr kann ich da eigentlich gar nicht. Es ist schwierig, aber ich glaube, man gewöhnt sich irgendwann tatsächlich auch dran. Und ich glaube, man muss auch, also wenn man in dieser Position ist, muss man eben das akzeptieren, dass das so sein wird. Also es gibt auch viele schwierige Personalentscheidungen. Also ich musste auch natürlich schon Leute entlassen, beispielsweise in der Probezeit, weil es einfach nicht gepasst hat. Mhm. Und das sind keine schönen Entscheidungen. Also wenn man das irgendwie Freitagabend feststellt, dass das Montag passieren muss, natürlich ist das Wochenende irgendwie gelaufen. Das ist einfach so, weil natürlich denkt man dann Sonntag schon die ganze Zeit daran, wie dieses Gespräch wohl Montag abläuft, weil keiner macht das gerne, so ein Gespräch zu führen. Aber ja, ich würde sagen, ich akzeptiere diese Verantwortung einfach.
Das gehört zum Job, ne?
Ja. Genau, es gehört zum Job und versuche dann eben auch Zeiten zu schaffen, wo es mal anders ist, aber Zeiten, wo es vielleicht viel Druck gibt, muss man es auch einfach so akzeptieren, ne?
Mhm. Du bist jetzt mit so einer langen Unternehmenstradition in ein Unternehmen gekommen, das hat eine bestimmte Kultur, das hat eine lange Tradition. Auf der anderen Seite ist es für jede neue Generation ja auch Aufgabe, das Unternehmen wieder in die Zukunft zu führen, weil die Umwelt verändert sich, das Unternehmen muss sich ja mit verändern. Ich stelle mir das herausfordernd vor, da mit dem richtigen Feingefühl ranzugehen, einerseits Traditionen zu bewahren, die Werte für das Unternehmen steht, andererseits aber auch es in die Zukunft zu führen. Hast du da aus der Vergangenheit schon Learnings gemacht, wie ihr das so erfolgreich hinbekommen habt, wo andere vielleicht von lernen können?
Man muss ja sagen, dass wir zwar diese 100-jährige Tradition haben, aber mein Vater ja 2004 nochmal neu die Maklerfirma gegründet hat. Also mhm. mein Urgroßvater und Großvater waren ja Ausschließlichkeitsvermittler. Mhm. Das heißt, die Maklerfirma ist ja in dem Sinne noch gar nicht so alt. Und er hat 2004 ja auch nochmal alleine angefangen. Also das Team, was entstanden ist, ist ja auch erst die letzten 20 Jahre entstanden. Mhm. Und mein Vater war schon immer sehr visionär auch unterwegs, wollte immer Veränderungen, war immer am Puls der Zeit, sodass das Team oder das Unternehmen tatsächlich auch Veränderungen schon gut kennt. Und ist jetzt ja nicht so, weil ich bin hierher gekommen und hier lagen noch die Akten, sondern es war schon voll digital. Ne?
Also
das
schon.
Muss man wirklich. Ja, genau, bei uns nicht. Also bei uns war alles voll digitalisiert und halt schon sehr modern. Deswegen muss man jetzt vielleicht so ein bisschen die Werte, die uns wirklich so ausmachen, ich glaube, die vertrete ich immer noch zu 100%, die auch zu diesem Erfolg geführt haben. Und das ist eben diese Unabhängigkeit, die eben auch in unserem Namen steht, dass wir wirklich unabhängig von Versicherern sein wollen und ich auch jedem meiner Mitarbeiter diese Unabhängigkeit in der die können empfehlen, was sie für richtig halten bei den Kunden. Es gibt bei uns keine Vorgabe, bitte deckt das Geschäft zur Allianz oder, sondern sie entscheiden jedes Mal unabhängig im Einzelfall, welcher Preis und welche Leistung am besten ist. Und dann das Thema Qualität und das Thema Nachhaltigkeit. Wir denken eben nicht an kurzfristigen Erfolg, sondern immer an langfristige Geschäftsbeziehungen und investieren dadurch vielleicht manchmal auch deutlich mehr. Und es kostet am Anfang viel Zeit und dadurch auch Geld. Aber wir denken eben an diesen langfristigen Erfolg, weil wir daran glauben, mit unseren Kunden dann auch 10, 20, 30 Jahre zusammenzuarbeiten. Und das, glaube ich, sind so drei Kernwerte, die schon immer da waren und die ich aber auch total lebe und die ich total unterstütze. Und die ich eben neu interpretiere, weil was heißt eben Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit heißt ja auch ein Geschäftsmodell aufzubauen, was nachhaltig langfristig läuft. Und da zählen eben jetzt heute auch so Themen wie künstliche Intelligenz, wie Prozessautomatisierung und natürlich auch mit unseren Kunden, dass wir dort beispielsweise ein Kundenportal eingeführt haben, wo sie ihre Verträge sehen, wo sie eben alles auf einen Knopfdruck zur Verfügung stehen haben. Und ich glaube halt, sich bewusst zu machen, wofür steht dieses Unternehmen, in das ich komme, was hat es erfolgreich gemacht und wie kann ich das neu interpretieren? Ich glaube, das ist eigentlich so das Wesentliche. Und klar, man darf nicht überfordern. Also das habe ich auch gemerkt, wenn man jung ist, man ist super motiviert, man will alles schnell und sofort. Und da muss man auch, lernt man dann irgendwann, okay, es gehen halt auch nur eine gewisse Anzahl an Veränderungen im einem Jahr und es ist hilfreich, sich da vielleicht auch einen Gesamtplan zu machen, was will ich auch, so wie ich es mache, was will ich sonntags, was will ich nächste Woche erreichen, so auch sich am Anfang des Jahres hinzusetzen, was will ich dieses Jahr erreichen, was will ich in den einzelnen Quartalen erreichen Und was sind dann vielleicht auch Themen, die eher unrealistisch sind dieses Jahr, die ich vielleicht auf nächstes oder sogar auch erst übernächstes Jahr schiebe? Weil alles auf einmal überfordert einfach.
Macht ihr da auch regelmäßige Offsites als Geschäftsleitung, um mal von außen quartalzeitig oder so aufs Unternehmen die Strategie zu schauen?
Ja, ich hatte das letztes Jahr tatsächlich eingeführt. Da waren wir, hatte ich zwei Teamleiter, einen für das Thema eben Privat und Leben und eine Teamleitung habe ich ja für die Gewerbekundenbetreuung. Und da haben wir zu dritt das immer so, da haben wir halt einen Jahresauftakt gemacht und haben das dann auf Quartalsziele runtergebrochen und sind dann eben immer wieder im Quartal, was lief gut, was lief nicht so gut, wieso nicht, haben auch so eine kleine Fuck-Up-Session gemacht, was war so unser eigener Fuck-Up, woraus lernen wir einfach auch und was lief aber auch richtig gut und wir haben auch so eine kleine Lobrunde eingeführt, das fand ich super schön, da sollte mindestens eine positive Sache, die man beim anderen wahrgenommen hat, also was da so aufgefallen ist, das fand ich super schön in dieser Führungszusammenarbeit. Tatsächlich sind es aktuell, haben wir keinen Teamleiter mehr im Privat- und Nebenbereich. Das heißt, ich mache es wieder mit meiner Teamleitung im Gewerbekundenbereich alleine. Und wir setzen uns tatsächlich wöchentlich einmal immer in unserem Joe Fix für eine Stunde zusammen und besprechen immer so die Themen, dass wir das dieses Jahr tatsächlich ein bisschen einschlafen lassen haben. Aber gerade wenn wir wieder auch zu dritt in der Runde sind, was wir auf Dauer sein wollen, finde ich das äußerst sinnvoll.
Lob- oder Positivrunde finde ich auch eine schöne Sache im Gesamtteam auch.
Ja.
Muss ich dann knapp halten bei 30 Leuten oder so. Aber das führt auf jeden Fall zu einer ganz anderen Energie, wenn das Meeting positiv beginnt, als wenn man gleich nur mit Problemen kommt.
Ich habe das tatsächlich versucht, bei uns einzuführen. Es ging gar nicht um unbedingt jetzt alle anderen loben, sondern es gab den Tagesordnungspunkt, worauf bin ich stolz, was hat mich glücklich dankbar gemacht. Das war sozusagen, das sollte einfach so, um dieses Achtsamkeitstraining so ein bisschen reinzubringen. Ich habe gemerkt, es hat nicht funktioniert. Also ich habe es tatsächlich jetzt wieder von der Tagesordnung genommen, weil da kam dann entweder gar nichts und man hat den Punkt einfach übersprungen, oder es kam dann, ja, ich bin dankbar für das gute Wetter, was ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Übung war. Und ich glaube, wenn ich das nochmal machen würde, müsste ich das ein bisschen mehr einrahmen, dass wir vorher eben diesen Sinn, also ich glaube, ich habe das nicht gut genug erklärt, beziehungsweise vielleicht dazu auch nochmal so eine kleine Schulung oder so ein Intro mehr. Da habe ich gemerkt, dass hat so alleine nicht funktioniert tatsächlich.
Und eine ganz konkrete Frage. Ich glaube, viele sind überfordert damit, was soll ich denn da jetzt erzählen und wie viel darf ich und wie viel muss ich? Und aber ChatGPT kann da, glaube ich, gut helfen, wenn man dann ganz konkrete Fragen einfach sagt. Was war die, was weiß ich, was ist deine Lieblingsfarbe? Was hat dir heute am Kollegen am meisten gefallen? Was auch immer. Ja. Fällt mir spontan nichts ein, aber das kann man, glaube ich, gut recherchieren, weil dann wird es konkret und handhabbar und jeder sagt ja das Gleiche, aber mit einem anderen Inhalt. Dann funktioniert es, glaube ich, besser. Es geht ja im Prinzip nur um das Positiv-Fokussieren.
Genau. Wir haben tatsächlich mal so eine Feedback-Shower, haben wir mal in so einem Team-Workshop gemacht. Das fand ich ganz schön.
Eine Positiv-Shower dann.
Genau, haben wir das wirklich so im Kreis gemacht irgendwie, das war ganz schön. Und einmal haben wir das so anonymisiert gemacht, dass über die 2 Tage Offsite jeder irgendwas Positives in so einen Umschlag, also jeder hatte seinen eigenen Umschlag und da konnte man anonym einfach was reinschicken und dann hat man das mit nach Hause genommen und zu Hause halt geöffnet und wusste dann nicht unbedingt, von wem das kommt, aber hat halt so positives Feedback bekommen, das war auch sehr schön.
Also spannend, ne? Wir unterhalten uns über solche Soft-Themen, wo vielleicht der ein oder andere Hörer sagt, mein Gott, die Mitarbeiter sollen doch einfach nur ihre Arbeit machen und das tun, was ich sage. Dafür werden sie doch bezahlt. Die werden doch nicht bezahlt für irgendwelche Soft-Showers und Positivrunden. Warum denkst du, ist das Thema aber wichtig und warum ist das nicht gleichzeitig weichgespült, sondern notwendig heutzutage in der Führung?
Ich glaube, also wenn man gerade jetzt von diesem Teamgedanken her denkt, also dass sich auch vor allem die Teammitglieder gegenseitig wertschätzen, wenn man eine positive und aufgeladene Beziehung hat, dann kann man viel besser zusammenarbeiten. Und ich glaube, gerade bei uns ist es so, jeder Einzelne kann nicht alles, also oder das ist so, jeder Einzelne kann nicht alles. Jeder hier im Team hat seine Stärke und die müssen zusammenarbeiten, auch wenn es der Kunde von Kollege A ist, fragt er teilweise dann Kollegin B, weil die hat eben ein super Fachwissen in Bauleistung oder sie kann die Telefonanlage besonders gut bedienen und man hat eben damit Schwierigkeiten. Und das heißt, in der Zusammenarbeit, je komplexer die Welt wird und je schwieriger die Aufgabe, desto weniger schafft man das ja alles alleine, beziehungsweise ist die Qualität dann nicht so gut. Und deswegen glaube ich, ist total wichtig, dass man im Team zusammenarbeitet. Und damit man im Team zusammenarbeitet, muss man ja den anderen gut kennen, ihn auch vielleicht mögen. Die Hürde muss gering sein, auf ihn zuzugehen. Und das passiert natürlich durch solche Themen, dass man eben gemeinsame Events hat, dass man sich austauscht und dass man auch eben offen miteinander kommuniziert. Und in der Führung, dieses Positive, ich finde das einfach, also ich möchte einfach, dass eine gute Stimmung bei uns ist, weil ich glaube, dann ist jeder motivierter und das transportiert man am Ende ja auch an den Kunden. Also wenn man schlecht gelaunt ins Büro geht und schon so ein Gesicht sieht, und dann geht man wohl auch nicht mit einer fröhlichen Stimme ans Telefon. Und deswegen, und ich glaube, es gibt so viele negative Seiten und negative Neuigkeiten in unserer Welt, von Krieg über andere Themen, dass es total wichtig ist, dieses positive Denken. Meine Idee dahinter war auch, dass man das Positive im Alltag mehr wahrnimmt, wenn man eben diese Sicht, oder das macht ja Achtsamkeit, wenn man sich immer wieder hinsetzt. Und ich glaube einfach, dass es die Motivation hilft und am Ende halt auch das Kundenerlebnis, weil wenn der Mitarbeiter zufriedener und glücklicher ist, dann transportiert er das auch in seiner Arbeit zum Kunden. Und das ist ja am Ende das, wo wir als Dienstleistungsbetrieb ja eigentlich unsere Kernfunktion haben, den Kunden glücklich zu machen, hohe Serviceanspruch an uns zu haben und den eben auch abzuliefern. Und das kann ich nur, wenn ich ein Team habe, was gut miteinander zusammenarbeitet und am Ende auch Lust auf die Arbeit hat und positiv in den Tag gestimmt mit der Arbeit startet morgens.
Mhm. Deshalb finde ich auch, sind solche Rituale kein nice to have und add-on, sondern das sind die Basis dafür, dass dann die fachliche Arbeit ja viel effektiver von der Hand geht am Ende, ja, weil ich halt besser zusammenarbeite und damit ist ja eine Investition ins Unternehmen, die sich sehr schnell auszahlt im Team. Wenn du der Eileen von vor 5 Jahren, als du ins Unternehmen eingetreten bist, einen Tipp geben dürftest, nochmal mit der Erfahrung, die du inzwischen gesammelt hast, was wäre das für ein Tipp?
Geh es gelassener an. Geh es einfach gelassener an. Lass dir mehr Zeit vielleicht auch und mehr Ruhe und versuch nicht alles sofort zu wollen.
Schön. Und wenn wir uns in 10 Jahren widersprechen und wir gucken auf Billerbeck, wann würdest du sagen, aus Führungssicht, es herrscht eine positive Führungskultur?
Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr schaffen, das Thema Feedback in beide Seiten zu integrieren. Also wenn es wirklich so ist, dass man Feedbackrunden hat, wo sowohl die Führungskraft, aber eben auch der Mitarbeiter offen vielleicht auch Fehler der Führungskraft anspricht, sich das offen zu trauen. Das wäre so ein Next Level, den ich für uns auf jeden Fall sehe. Und ansonsten ist das Unternehmen natürlich gewachsen. Es ist unabhängiger noch von mir am Ende. Also ich glaube, ich habe meine Aufgabe erfolgreich gemacht, wenn das Unternehmen unabhängig auch von mir wachsen kann. Das ist total wichtig, weil am Ende ist sonst das Wachstum ja sehr begrenzt, weil ich habe meine Grenzen und deswegen hoffe ich, dass wir weiter gewachsen sind, dass wir andere Führungskräfte auch im Team haben noch und die am Ende so diese Wertschätzung auch leben, die jetzt schon da ist und es einfach noch ein offeneres Miteinander, was auch Fehler angeht und man sich wirklich traut, auch der Führungskraft zu sagen, nee, das fand ich jetzt gerade richtig blöd von dir. Das wäre so mein Wunsch, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das aktuell so ist oder ich bin mir sicher, dass da noch nicht alles angesprochen wird und das wäre so mein nächster Reifeschritt, finde ich, das zu erreichen.
Vielen Dank für die Einblicke, Aileen. Ich glaube, ihr seid auf einem sehr guten Weg. Bin gespannt, ob es dann in 10 Jahren so ist oder wahrscheinlich schon viel früher. Ja. Ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für die vielen Einblicke. Da war ganz viel drin, was man mitnehmen kann, glaube ich, in der Situation, wenn man darüber nachdenkt, Mitarbeiter vielleicht erst einzustellen oder auch schon Teams führt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung eurer Podcast-App. Das würde den Thorsten und mich sehr freuen. Und wenn du Lust bekommen hast, dich auch mit anderen starken Führungskräften aus unserer Branche auszutauschen, dann und zu vernetzen und gemeinsam an euren Selbstführung und Führungsskills zu arbeiten und zu trainieren, dann komm doch gerne auf unseren Insurance Leadership Circle des Makler und Vermittler Podcasts. Der findet dieses Jahr wieder statt, vom 5. bis zum 7. Oktober. diesen Jahres in Kassel. Thomas Cordes wird auch dabei sein als Mitveranstalter und wir freuen uns, wenn du Lust darauf hast, dann schau in die Shownotes oder auf vertriebsansatz.de auf unsere Website, da findest du mehr Informationen dazu. Jetzt wünsche ich euch allen da draußen einen wunderschönen Tag, dir vor allen Dingen auch, Aileen. Herzlichen Dank nochmal und bis zur nächsten Folge. Ich sag schon mal tschüss.
Tschüss, danke, dass ich dabei sein durfte.